Deutschlandfunk Kultur Interview.
Was hinter den verschlossenen Türen des Nachbarn passiert, geht mich nichts an. Gedanken, die vielleicht gut gemeint sind, vielleicht aber auch manchmal daraus entstehen, dass man nicht weiß, wie man reagieren soll, wenn es nebenan ungewöhnlich laut zugeht. Laut und vielleicht gewalttätig. 142.000 Menschen wurden im vergangenen Jahr Opfer von Gewalt ihrer aktuellen oder früheren Partner, die meisten von ihnen Frauen. Diese Zahlen hat heute der Chef des Bundeskriminalamtes Münch gemeinsam mit Familienministerin Giffey vorgestellt.
Es sind Menschen, die die Betroffenen eigentlich lieben. Über die Hälfte der Betroffenen, der Opfer, lebt mit den Tätern unter einem Dach. Man kann also sagen, quasi der Feind im eigenen Bett.
Und darüber wollen wir reden mit Ursula Scheele. Sie ist Geschäftsführerin des PETZE-Instituts für Gewaltprävention und Vorsitzende des Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wie alarmierend sind diese Zahlen, die heute vorgestellt wurden?
Also mich alarmieren sie natürlich überhaupt nicht, weil ich seit 40 Jahren in diesem Feld aktiv unterwegs bin. Und es ist tatsächlich sogar so, als ich mir die Zahlen heute nochmal angesehen habe, dass es mich ein ganz klein wenig auch immer freut, dass sich mehr Frauen trauen, Anzeigen zu machen, es öffentlich zu machen. Also das Hellfeld wird ja ein wenig erhellt, indem mehr Frauen anzeigen. Das Dunkelfeld ist gleichbleibend hoch, vielleicht sogar jetzt unter Corona-Bedingungen höher. Da müssen wir gucken, was die Forschung dazu sagt.
Das heißt aber, Sie sehen sogar schon eine leicht positive Entwicklung.
Das kann ich nicht beurteilen. Das müsste die Forschung beurteilen. Wir brauchen ganz, ganz dringend neue Forschungsansätze und neue Studien. Die wir haben, sind über 10 Jahre alt. Die gesundheitliche Situation der Frauen, die sogenannte Schröttle-Studie, die war sehr wertvoll und sehr wichtig für den ersten Schritt, für den ersten Aufschlag, sagt man in dem Bereich oft. Aber wir brauchen ganz dringend zuverlässige Zahlen und mehr Forschung in dem Bereich, um wirklich verlässliche Aussagen machen zu wollen. Aber was Frau Dr. Giffey ja ganz richtig sagt, das Problem ist alarmierend groß. Und selbst die Zahlen, die wir schon seit 20, 30 Jahren kennen, hätten sinnvollerweise dazu führen müssen, dass die Politik aktiver wird und auch entsprechend Hilfesysteme aufbaut und mehr Unterstützung anbietet.
Wenn es um Partnerschaftsgewalt geht, wovon reden wir da?
Wir reden davon, dass es in Partnerschaftsbeziehungen, also in Ehen oder in anderen Beziehungen zu Gewalt kommt und zwar nicht nur das einmalige Ausrutschen der Hand, sondern eine systematische Deklassierung von Frauen, eine Demütigung, eine Herabsetzung, eine Isolierung. Es geht einher mit psychischer und vor allen Dingen auch mit sexueller Gewalt. Es geht einher mit Stalking, wenn es sich um Trennungssituationen handelt, weil die Zeit, in der die meisten Vorfälle passieren und die meisten Taten ausgeübt werden, sind in der Regel die Zeiten, wenn die Frauen sich überlegt, aus der Beziehung rauszugehen, die Beziehung zu beenden. Dann eskaliert die Gewalt meist.
Und gibt es spezifische Gründe dafür oder sind die ganz unterschiedlich?
Die sind natürlich sehr individuell und sehr unterschiedlich und hängen ganz stark davon von beiden Partnern ab. Ganz klar, also die Mann-Frau-Beziehung, so wie sie entstanden ist, hatte mal ganz viel mit Vertrauen, mit Liebe, mit sexueller Attraktion und all dem zu tun. Und das wird im Laufe der Beziehung nicht automatisch glücklicherweise und glücklicherweise auch nicht in allen Beziehungen, aber in erstaunlich vielen Beziehungen irgendwann zum Problem, insbesondere wenn der Mann sehr patriarchal ist, sehr gewalttätig ist, sehr fordernd ist, vielleicht auch sehr eifersüchtig ist und die Frau als seinen Besitz begreift, die das zu tun und zu lassen hat, was er sagt.
Jetzt müssen wir korrekterweise trotzdem sagen, dass auch 19% der Fälle umgekehrt stattfinden, also dass Männer Opfer von Partnerschaftsgewalt sein können. Dennoch reden wir nochmal.
Darf ich mal ganz kurz einhaken? Ich kenne die Zahlen natürlich. Sie sind auch in den letzten Jahren erfreulicherweise gestiegen. Wir haben bei uns in Kiel die erste Anlauf- und Beratungsstelle für männliche Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt gegründet. Also uns ist die Problematik durchaus bewusst, auch die Problematik, dass es Männern noch viel schwerer fällt, ihren Opferstatus überhaupt zu sehen und öffentlich zu machen und anzuzeigen. Aber diese 20% Opfer, also männliche Opfer von häuslicher Gewalt, da sind alle mit dabei, wo beide Partner gewalttätig sind. Na, also das sind in der Regel oder in den allermeisten Fällen keine isolierten Gewalttaten von Frauen an Männern, sondern das sind gewaltförmige Beziehungsstrukturen, in denen Männer und Frauen gleichberechtigt in Anführungsstrichen zu Gewalt neigen und eben auch unter Gewalt leiden.
Darunter
leiden natürlich immer auch die Kinder mit. Das muss einfach auch immer nochmal dazu gesagt werden.
Konzentrieren wir uns vielleicht auch nochmal auf die Frauen. Sie haben am Anfang gesagt, was schon ein wenig besser geworden sei, dass sich manche Betroffene eben dann doch trauen, laut zu geben und sich bemerkbar zu machen. Aber es passiert auch immer wieder, wenn man darüber diskutiert, dass eben Menschen sagen, sie können das überhaupt nicht verstehen, wieso es den Betroffenen so schwer fällt, sich selbst aus dieser Situation zu befreien. Warum?
Das ist einfach ein ganz langer Prozess, weil der Prozess hin von einer Verliebtheit und von einer guten Beziehung hin in die gewaltförmige Beziehung ist ja auch ein längerer Prozess. Und wenn Gewalt immer wieder eskaliert, ist es immer wie in einem Kreislauf. Der Täter wird sich hinterher entschuldigen, er wird Besserung geloben, er wird sich vielleicht auch 3-4 Wochen total zusammenreißen, er steht mit roten Rosen vor der Tür, verspricht das Blaue vom Himmel, dann geht es eine Weile wieder gut, dann eskaliert es wieder. Es ist einfach so ein Kreislauf und es ist ein ständiges Ringen darum, das festzuhalten, auch was einfach mal gut war. Oder gibt auch heute noch, trotz der verbesserten sozialen Situation von vielen Frauen, auch massive Abhängigkeiten, die im Finanziellen und im Familiären begründet sind. Also sich aus so einer gewaltförmigen Beziehung zu lösen, hat auch ja viel mit seiner und ihrer Familie zu tun. Und gerade wenn die eigene Familie gesagt hat, heirate den bloß nicht, der tut dir nicht gut, man hat es getan, bis man sich das dann selbst eingestanden hat, dass er tatsächlich gewalttätig ist und problematisch ist. Das ist für viele Frauen ein großer und langer Schritt.
Jetzt assoziieren das viele auch mit bestimmten Gesellschaftsgruppen, in denen das besonders vorkommt. Stimmt das oder geht das im Prinzip quer durch alle Gesellschaftsschichten?
Das ist gut, dass Sie das fragen. Das geht wirklich quer durch alle Gesellschaftsschichten. Und was ganz, ganz deutlich ist, das belegt auch die Forschung, dass je höher das Einkommen oder der Bildungsgrad ist, desto seltener wird tatsächlich angezeigt, weil da die Scham nochmal größer ist, weil die Mauern dicker sind, weil der Abstand zur nächsten Villa größer ist und weil das gesellschaftliche Renommee einfach noch viel höher gesehen wird, also als wertvoller eingeschätzt wird und die Frauen einfach noch viel länger stillhalten, weil man es sich einfach auch nicht vorstellen kann, dass Herr Professor oder der Pastor XY so etwas tut.
Sie haben die Gesellschaft bzw. den Staat angesprochen. Was können beide tun, um das Problem konkreter anzugehen?
Es ist ja schon ganz viel getan worden. Wir haben das Bundeshilfetelefon. Wir haben in einigen Bundesländern ein halbwegs gutes Netz an Fachberatungsstellen. Das ist aber längst noch nicht bundesweit da. Wir haben gerade in den östlichen Bundesländern und im ländlichen Bereich viel, viel, viel zu wenig Beratungsangebote oder sind viel zu weit weg von den Frauen. Das Hilfesystem muss deutlich ausgebaut werden. Aber wir brauchen einfach auch Ansätze in der Prävention. Da hilft uns momentan die Istanbul-Konvention. Der Staat ist eigentlich verpflichtet, Prävention zu machen, und zwar tatsächlich vom Kindergarten an, über die Schulen, über die Hochschulen hinweg, in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen gesellschaftlichen Institutionen und Bereichen muss eigentlich daran gearbeitet werden, Prävention von Gewalt an Frauen und ihren Kindern zu betreiben. Und das gilt natürlich auch immer für Männer, die betroffen sind.
Sagt Ursula Scheele, Vorsitzende des Bundesverbands Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank, Frau Dittmar. Einen schönen Abend.
Gleichfalls.